Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Ich begrüße Sie zu einem Tacheles mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Publizisten Heiner Flassbeck. Wir werden diskutieren miteinander über Steuergerechtigkeit. Sie, Herr Flassbeck, gelten ja als jemand, der gern mal entgegen dem wirtschaftlichen Mainstream argumentiert, als linker Wirtschaftswissenschaftler. Sie waren mal Staatssekretär im Bundesfinanzministerium unter Oskar Lafontaine. Wozu sind Steuern da? Ausschließlich dazu, um die Staatskassen zu füllen oder eben aus Ihrer Sicht auch um zu verteilen oder auch Verhalten zu steuern?
Naja, zunächst mal muss der Staat ja irgendetwas haben. Ne? Er muss sich irgendwie die Ressourcen, die in einer Volkswirtschaft produziert werden, aneignen. Er muss den Menschen was wegnehmen, damit er selbst über etwas verfügen kann. Das ist das Wichtigste, wofür er Steuern braucht. Und das Zweite ist natürlich, was noch wichtiger ist vielleicht, er kann damit tatsächlich steuern. Steuern sind schon zum Steuern da. Was heißt, er kann zum Beispiel dafür sorgen, dass die Ergebnisse des Marktes, die ja extrem ungleich oft sind, weniger ungleich werden. Das ist in der Geschichte immer die wichtigste Aufgabe gewesen des Staates. Daneben muss er öffentliche Güter bereitstellen, er muss also investieren in Infrastruktur und so weiter.
Und es geht auch um Verhaltenssteuerung. Also was weiß ich, es wird ja viel diskutiert im Moment, ob man auf Fleisch beispielsweise eine Steuer erheben sollte. Die CO2-Steuern sind diskutiert worden. Also so eine Art Strafsteuern für nicht gewünschtes Verhalten?
Ja, Strafsteuern würde ich das nicht mal nennen. Also Steuern natürlich sollen schon das Verhalten ändern. Das ist völlig klar. Man hat Alkohol schon immer besteuert. Man hat Zigaretten sehr hoch besteuert, weil man das Verhalten der Menschen ändern will.
Na, weil man die Einnahmen haben wollte, doch in erster Linie.
Ja, auch. Aber man wollte auch, also ganz so primitiv würde ich so nicht sehen, dass der Staat nur die Einnahmen haben wollte. Die hätte er woanders hernehmen können. Ich meine, wenn er Einnahmen haben will, ist immer das Einfachste, die Mehrwertsteuer zu erhöhen oder so. Das hat er zwar auch getan, aber dazu braucht man keine Zigarettensteuer oder keine Alkoholsteuer. Also Verhaltenssteuerung ist immer ganz wichtig, jetzt in der Klimadebatte natürlich nochmal umso wichtiger. Es geht darum, jetzt nicht Fleisch zu verteuern, das finde ich lächerlich, aber es geht darum, insgesamt fossile Energieträger zu verteuern. Das muss das Ziel sein dieser ganzen Debatte und zwar nicht nur national, sondern global. Und das können Staaten natürlich insgesamt auch erreichen, dadurch, dass sie das stärker besteuern.
Wir sollten auf das Globale gleich nochmal gucken. Ich möchte noch einen kleinen Moment im Inland bleiben. Der Staat hier in Deutschland nimmt mehr Steuern ein im Moment als gedacht. Er hat Reserven, wenn man so will, zum dritten Mal in Folge in zweistelliger Milliardenhöhe. Ist es Zeit für Steuersenkungen?
Ja, das ist auf jeden Fall falsch, dass der Staat Überschüsse macht. Das muss man zunächst mal feststellen, denn wir haben ja auf der anderen Seite ein gewaltiges Problem gegenüber dem Rest der Welt, nämlich die Deutschen insgesamt sozusagen sparen zu viel, was wieder der falsche Ausdruck ist, aber wir haben riesige Leistungsbilanzüberschüsse. Das heißt, wir verwenden unsere Ersparnisse vollkommen falsch. Wir müssten eigentlich wenigstens einen ausgeglichenen Außenhandel haben und dazu müsste sich jemand aber im Inland stärker verschulden und das müsste nach Lage der Dinge jetzt der Staat tun.
Ich möchte noch einen Moment trotzdem festhalten an der Frage Steuersenkung für die Bevölkerung. Es ist tatsächlich ja so, dass die weniger verdienenden 70% der Bevölkerung mehr an den Staat abgeben als vor 20 Jahren. Das erscheint ungerecht. Nein, und wenn so viele Überschüsse da sind, kann man es doch auch der Bevölkerung zurückgeben.
Natürlich. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass der Staat Überschüsse macht. Das wollte ich ja erklären. Wenn es keinen Sinn macht, dass er Überschüsse macht, dann muss er diese Überschüsse verwenden. Und da ist natürlich Steuersenkung eine Möglichkeit. Sinnvollerweise nicht Unternehmenssteuersenkungen, über die jetzt alle gerne reden, weil die Unternehmen genau das nicht tun, was sie tun sollten, nämlich investieren. Also warum sollte man denen jetzt noch mehr Steuern schenken, wo sie schon mit den großen Steuergeschenken der Vergangenheit, die haben ja ungeheure Steuergeschenke bekommen seit Rot-Grün, seit Beginn der 2000er Jahre. Damit haben sie nichts anzufangen gewusst, außer dass sie Sparer geworden sind.
Wir können gleich nochmal das auseinanderdröseln, ob man es den Arbeitnehmern oder den Unternehmen, wenn dann zurückgeben sollte. Sie würden aber grundsätzlich eher argumentieren, wie zum Beispiel die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken, die findet, dass Steuersenkungen gefährlich sein können. Und zwar deshalb, weil dann am anderen Ende weniger investiert werden würde?
ja, gefährlich, das ist der falsche Ausdruck sicherlich. Aber was wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen auf der Unternehmensseite, in den, wie gesagt, unter Rot-Grün Anfang der 2000er Jahre wurden die Unternehmenssteuern insgesamt halbiert. Ich meine, das muss man sich vorstellen, das war eine Revolution. Und die Hoffnung war natürlich, die Unternehmen werden daraufhin investieren, auf Teufel komm raus. Was wir erleben, ist die schwächste Investitionstätigkeit aller Zeiten. Und wie gesagt, das völlig paradoxe Ergebnis, dass die Unternehmen inzwischen so viel Geld haben, sie wissen nicht wohin damit, sie sparen. Das ist vollkommen absurd. Das hat nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun. Und in der Situation dann überhaupt nur darüber nachzudenken, dass ein Unternehmen jetzt nochmal die Steuern senken könnte, ist vollkommen absurd.
Aber ja. Wir haben im internationalen Vergleich auf alle Fälle eine hohe Unternehmenssteuer. Ja, also in den USA ist sie gerade gesenkt worden, 2018 von 35% auf 21%. Wir kommen hier in Deutschland insgesamt mit der Gewerbesteuer und der Körperschaftssteuer auf im Schnitt über 30%.
Tja, in den USA ist gesenkt worden, weil die Deutschen vorher gesenkt haben. Man muss sich das mal vorstellen, wie absurd das ist. Es gibt einen Steuersenkungswettlauf bei den Unternehmen. Am Ende werden die Unternehmen null bekommen oder sie kriegen noch Subventionen. Ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls absurd zu sagen, weil jetzt die Amerikaner nachgezogen sind. Die hatten lange die höchste Unternehmensbesteuerung. Jetzt müssen wir wieder runter, damit die Amerikaner wieder nachziehen müssen und die Engländer. Und wir sind runtergegangen, weil die, was weiß ich, die Slowaken eine so niedrige Steuer hatten oder die Iren. Es ist vollkommen absurd zu sagen, wir müssen immer weiter runter, weil irgendwo noch einer runtergeht. Klar, die Schweiz hat auch extrem niedrige. Wir können immer noch weiter runtergehen.
Aber Sie sind dann dafür, dass wenn man über Steuerentlastung redet, dann für die Arbeitnehmer und zwar im Zweifel für die weniger Verdienenden. Denn die Steuerquote ist auch auf einem Rekordwert bei den Einkommen. Die lag bei 23% im Durchschnitt. Oft ist es ja auch mehr. 2018. Und das ist mehr als im internationalen Vergleich.
Ja, wie gesagt, der internationale Vergleich, den würde ich mal hinten anstellen. Der ist auch schwer zu vergleichen international. 23% ist jedenfalls nicht besonders hoch für Deutschland. Das ist eine völlig normale Steuerquote, die hatten wir schon in den 60er Jahren. Also da ist nichts hoch. Was falsch läuft, ist meines Erachtens schon, das wird ja jetzt angefangen zu diskutieren, endlich nach vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, ist, dass die Spitzenbesteuerung in Deutschland viel zu früh einsetzt. Also der berühmte qualifizierte Facharbeiter zahlt schon fast den Spitzensteuersatz. Das ist völlig absurd. Den müsste man weit höher ansetzen lassen und dann aber auch höher ausfallen lassen. 42% ist ja auch eine dramatische Senkung, die wir gehabt haben. Also da gehört der ganze Steuertarif auf den Prüfstand. Warum? Ich sage es aber nochmal, weil Ungleichheit ist ein Problem in allen Gesellschaften. Sie haben mich ja als linken Ökonomen charakterisiert, das muss ich jetzt auch bestätigen. Es ist auch unabhängig von links oder rechts, ist Ungleichheit ein ganz großes Problem. Wir sehen es ja, wie unzufrieden die Ungleichbehandelten am unteren Ende sind und wie sie inzwischen in vielen Ländern wählen. Das hat ja auch damit zu tun, dass sie sich nicht mitgenommen fühlen, dass sie merken, sie sind außen vor gelassen. Irgendwo oben werden Leute unendlich reich und wissen nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Und unten die versuchen gerade so über die Runden zu kommen. Das kann nicht sinnvoll sein in einer Gesellschaft. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, wo der Staat jetzt ansetzen müsste. Nur machen wir uns nichts vor, dass in Deutschland in einigen Parteien ein vollkommenes Tabu. Ne? In den christlich-sozialen und sonstigen Parteien ist es ein vollkommenes Tabu, über Umverteilung zugunsten der unteren Einkommen zu reden.
Aber über den Spitzensteuersatz zu reden, das wäre möglicherweise mit fast allen Parteien im Moment möglich. Wir reden auch gleich noch etwas differenzierter darüber. Aber ich möchte noch mal bei den Steuersenkungen bleiben. Finanzminister Scholz sagt ja, man brauche sie deshalb nicht, weil es ja schon Entlastung durch mehr Kindergeld, höhere Kinderfreibeträge und die Senkung der Arbeitslosenversicherung gegeben hat. Und dann steht ja auch noch für große Teile der Bevölkerung der Wegfall des Solidaritätszuschlags an. Reicht das?
Naja, wie gesagt, es reicht insofern nicht, weil der Staat immer noch Überschüsse macht. Selbst wenn er jetzt die Überschüsse abbaut, ist er immer noch auf der falschen Seite sozusagen. Der Staat muss eigentlich Defizite machen in unserer Lage.
Ja, gut, jetzt mal nicht aus Sicht des Staates, Entschuldigung, sondern tatsächlich aus Sicht des Einzelnen. Das geht ja um die Frage der Leistungsgerechtigkeit. Und wenn der Staat so viel mehr einnimmt, als er im Moment ausgeben kann oder will, dann könnte man doch sagen, es wäre nur gerecht, das zurückzugeben.
Ja, natürlich. Ich bin ja absolut dafür. Das ist ja nicht der Punkt. Ich bin absolut dafür.
Und Kindergeld und Kinderfreibeträge zu erhöhen, das reicht dann nicht?
Ja, das muss man wieder sehen. Die Verteilungswirkungen sind immer schwierig. Kindergeld und Kinderfreibeträge ist eher was, was immer den unteren Einkommen nicht so sehr zugutekommt. Das Problem ist, die unteren Einkommen zahlen wenig Steuern. Und deswegen, wenn man nur mit den Steuern hin und her schiebt, dann haben die unteren Einkommen wenig davon, die wir eigentlich erreichen sollten. Aber generell ist es vollkommen richtig, dass man etwas tun soll. Und der Staat könnte viel mehr tun, weil er unendlich viel Spielraum hat. Er hat in Deutschland einen ungeheuren Spielraum, Steuern zu senken und zu investieren zu gleicher Zeit.
Ja. Scholz beruft sich ja auch darauf, der Solidaritätszuschlag soll für weite Teile der Steuerzahler weg, für 96,5% ab 2021. Man könne auch darüber reden, das vielleicht vorzuziehen. Ist das nicht eine Form der Entlastung, die hilft? Oder muss man umgekehrt argumentieren und sagen, ja, aber die verbleibenden 3,5%, die dann weiter den Soli zahlen sollen, die sind immerhin für die Hälfte des Aufkommens insgesamt verantwortlich.
Naja, mit solchen Rechnungen muss man immer vorsichtig sein, mit der Hälfte des Aufkommens. Es sind eben extrem reiche Leute, deswegen haben die Hälfte des Aufkommens. Ne? Also das ist noch keine Leistung, die Hälfte des Aufkommens zu stellen als 3%, sondern das zeigt, wie extrem reich die sind. Generell, klar, generell wäre das eine Entlastung, die man machen kann. Wie gesagt, man muss dann wieder die Verteilungswirkung im Einzelnen genau anschauen. Das ist immer bei solchen Maßnahmen. Und man wird dann auch sehen, dass sie natürlich, wie gesagt, die unteren Einkommen kaum entlastet, weil die kaum Soli bezahlen oder schon gar nicht mehr bezahlen. Man kann das machen mit dem Soli, der Staat hat im Moment so viel Geld, dass er das auch machen kann. Aber es gäbe Maßnahmen, die sicher noch weiter unten viel besser greifen würden. Ich denke zum Beispiel an eine Erhöhung der Hartz-Sätze. Warum redet man darüber nicht mal? Das würde wirklich ganz vielen Leuten, ein paar Millionen in Deutschland, unmittelbar zugutekommen. Das ist ein absolutes Tabu. Man redet gerne über Steuersenkung, aber darüber, dass man zum Beispiel ein vernünftiges Grundeinkommen den Menschen gibt, nicht bedingungslos, sondern ein vernünftiges, bedingtes Grundeinkommen denen, die Pech hatten oder die am unteren Ende sind. Darüber redet man praktisch nicht.
Ich habe jedenfalls richtig verstanden, dass Sie nicht dafür sind, dass der Soli insgesamt für alle abgeschafft wird. Jetzt hat der Mittelstandsverband in dieser Woche Verfassungsbeschwerde gegen die Teilabschaffung eingelegt. Er argumentiert, und es ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es eine bewusste Schlechterstellung ganzer Steuerzahlergruppen ist. Und das verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes.
Ja, das ist alles richtig. Ich weiß aber auch nicht, verfassungsmäßig mag das auch ein Problem sein. Aber wir haben ja eine progressive Steuer immer noch. Das heißt, es gibt sowieso Ungleichbehandlung. Die am oberen Ende der Einkommensskala werden stärker besteuert als die am unteren Ende. Das ist ja nichts anderes, was der Soli tut. Ob das jetzt verfassungsfest ist oder nicht, will ich nicht beurteilen. Aber das ist keine wichtige Frage. Wichtig ist, wie insgesamt man das System neu justiert. Der Soli ist nur ein kleiner Randeffekt. Insgesamt muss das System neu justiert werden, wie gesagt, über eine Änderung des gesamten Steuertarifs.
Wir reden über Steuergerechtigkeit mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Publizisten Heiner Flassbeck. Unser Steuersystem ist aus dem vorigen Jahrhundert, sagt Linksfraktionschef Bartsch. Sie würden dem wahrscheinlich zustimmen. Er fordert genau das, was Sie jetzt gesagt haben. Entlastungen für die unteren Einkommen und Höherbelastungen für die oberen Einkommen. Jetzt ist das mit dem Spitzensteuersatz tatsächlich eine Geschichte, die man diskutieren kann. Den Spitzensteuersatz anzuheben, das könnte konsensfähig sein. Das sagt man von Kreisen der CDU, sagt man sowieso bei der SPD, bei den Linken. Aber wie hoch sollte er sein? 46%, 48%, x Prozent oder mal so viel, wie es zwischen 1975 und 1989 war, in Kohlschen Zeiten sozusagen zum Schluss bei 56%?
Das ist eine politische Frage, da gibt es keine objektiven Kriterien.
Ja, ich aber wie sehen Sie es?
Also leidenschaftslos, ich würde sagen, 50% sollten es auf jeden Fall sein. Ob man jetzt 55 braucht oder nicht, will ich nicht drüber streiten. Dann aber, wie gesagt, bei einem wesentlich höheren Einkommen greifen. Und dann muss man sich aber noch darüber unterhalten, wie steil oder wie flach der Tarif verläuft, sodass insgesamt eine Entlastung für die Steuerzahler herauskommt. Und dann vor allem, wie gesagt, für die unteren Einkommen, weil die haben es nötig, die anderen haben es viel weniger nötig.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie wären dafür, das schlagen ja auch Teile der SPD beispielsweise vor, aber auch aus anderen Parteien, dass der Spitzensteuersatz deutlich später angesetzt wird, also dass es eine Verschiebung der Gehaltsgrenzen gibt. Ist bei dieser Argumentation aber nicht immer ein bisschen ein Aspekt in den Hintergrund getreten, dass nämlich Spitzensteuersatz zu zahlen nicht bedeutet, dass man das auf sein gesamtes Einkommen tut, sondern immer nur jenseits der Grenzen, ab dem das gilt, für die darüber hinausgehenden Einkommen. Und das klingt immer so, als ob der berühmte Facharbeiter für seine 57.000 Euro die er hat, im Jahr 42% Einkommenssteuer zahlen muss. Und das ist ja nicht der
Fall.
Nein,
natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Klar, es geht im Grunde um den Grenzsteuersatz sozusagen. Wie hoch die Steuer ist auf das, was man zusätzlich verdient ab einem bestimmten Einkommen. Also ab, sagen wir, 200.000 Euro könnte der Spitzensteuersatz dann 50% sein. Dann würde man ab diesem Einkommen die 50%, 100% zahlen.
Und man kommt natürlich damit auch dem Problem nicht bei, dass es heute ist, dass zum Beispiel DAX-Vorstände 50 Mal so viel verdienen wie ihre Angestellten. Da ist doch eigentlich eher das Problem und weniger bei der Frage, wann der Höchststeuersatz einsetzt.
Ja, nur das kann man nicht allein über Steuern lösen, außer durch utopische Sätze von 70-80%. Ist ja vielleicht auch nicht so besonders intelligent. Das hat man ja in Frankreich erlebt, kriegt man irrsinnige Diskussionen, die am Ende zu nichts führen. Nein, da kann man anders regelnd eingreifen. Da kann man einfach per Staat sagen, oh, bei 10 Mal ist Schluss einfach.
Das ist ja in der Schweiz mal versucht worden, wenn ich mich richtig erinnere. Das wollte die Bevölkerung nicht.
Ich sitze ja gerade hier in der Schweiz, habe mich da auch sehr engagiert für diese Initiative. Die war sogar 12 Mal, hat man gesagt, was ja sehr großzügig ist, finde ich. Schauen Sie mal an, was die Bundeskanzlerin verdient im Verhältnis zu ihrer Sekretärin oder dem Sekretär, darf man ja nicht diskriminieren. Das sind vielleicht 6-7 Mal so viel. Und viel mehr braucht ein DAX-Vorstand auch nicht. Der braucht keine 50 Mal schon gar nicht. Und 100 Mal ist vollkommen absurd. Der braucht, habe nichts dagegen, wenn er 10 Mal oder wegen mir 15 Mal noch so viel verdient. Aber alles andere ist total absurd.
Interessanterweise hat es die Bevölkerung
in der Schweiz
so nicht gesehen.
Ist es, das muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, was wie gesehen wird und wer sich wofür einsetzt. Es war gar nicht so schlecht, das Ergebnis. Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, aber es war gar nicht so schlecht.
Ich will noch mal zur Frage der Systematik. Ein Problem des deutschen Steuersystems ist ja, Herr Flassbeck, dass kaum ein anderes Land weltweit Arbeit so sehr besteuert und Vermögen so wenig wie Deutschland. Ja. Und wenn man weiß, dass jährlich in Deutschland zurzeit 400 Milliarden Euro vererbt werden, dann fragt man sich doch tatsächlich, wenn wir von Steuergerechtigkeit reden, ob es dann nicht eher in die Ecke gehen muss und weniger auf die Einkommen konzentriert.
Ja, das ist völlig klar, das kommt dazu. Es ist gar keine Frage, dass man in Deutschland eine vernünftig konzipierte Vermögenssteuer haben sollte. Aber Sie sehen ja, was passiert in dem Land, wenn die SPD mal einen kleinen Vorstoß macht und sagt, sie denkt darüber nach, eine Vermögenssteuer einzuführen. Schauen Sie an, was in den deutschen Medien passiert ist. Von einem Raubzug wurde geredet gegen die Reichen des Landes und man hat sich überschlagen, mit Schaum vor dem Mund dagegen angeschrieben. Wir haben eine irre Stimmung in diesem Land, das darf man nicht unterschätzen. Und Politiker hängen ja von solchen Stimmungen sehr stark ab. Und von den Medien natürlich auch, die nicht unabhängig sind, sondern sehr klar Partei ergreifen. Also da muss man sehen, es gibt da erhebliche Widerstände. Aber klar, 3-5% Vermögenssteuer wäre absolut richtig und sinnvoll. Und Erbschaftssteuer, gut, die gibt es, aber auch da gab es ja enorme Widerstände von der Unternehmerschaft, als da eine neue Regelung eingeführt wurde. Aber auch da muss man natürlich zugreifen. Das ist das, Vermögen vererbt wird, was Zufall, Glück oder sonst was ist, aber kein unmittelbares Verdienst.
Also Erbschaftssteuerreform ist auch in der Diskussion. Bleiben wir eine Sekunde bei der Vermögenssteuer. Sie haben argumentiert, dass es sinnvoll wäre, die wirklich bzw. Sie sagen dekadent Reichen zu besteuern, ihr Vermögen zu besteuern, das Nettovermögen zu besteuern. Wann ist jemand dekadent reich für Sie?
Das Wort habe ich nicht verwendet, aber...
Doch, habe ich gelesen. Habe ich zitiert
ich
jetzt gerade.
Ich habe dekadent gesagt, ja. Ach so, gelesen. Jetzt heute habe ich es nicht gesagt. Ja, extrem Reiche, wo das anfängt, ist auch schwer zu sagen. Aber bei 100 Millionen Vermögen oder so oder darüber wissen die Menschen schon nicht mehr, was sie mit diesem Geld anfangen sollen. Das 100 ist schon hochgegriffen. Bei 50 weiß man es auch schon nicht mehr. Also, und alles, was darüber geht, bringt diese Leute in Verzweiflung. Sie wissen nicht, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Denn man kann es ja gar nicht ausgeben, man kann es nicht vernünftig anlegen. Es gibt ja jetzt, Gott sei Dank, muss man sagen, keinen Zins mehr, mit dem man automatisch dieses Geld noch arbeiten lassen kann. Das ist ja eine beliebte Floskel gewesen. Ich lasse mein Geld arbeiten. Das geht jetzt, Gott sei Dank, nicht mehr so leicht. Man muss schon Risiken jetzt eingehen.
Gut, das trifft auch die kleinen Sparer.
Ja, natürlich. Ja, das geht natürlich nicht ohne die Sparer. Aber Sparen ist eben ein großes Problem, im Gegensatz zu dem, was wir in Deutschland glauben. Es ist nicht eine Lösung, sondern ein großes Problem.
Die Vermögensteuer hat es ja gegeben. Sie wurde 1997 abgeschafft nach einem Urteil aus Karlsruhe, das nicht diese Steuer grundsätzlich für verfassungswidrig erklärt hat, sondern die Bemessungsgrundlage. Wenn man es wirklich schaffen würde, diese Vermögensteuer sachgerecht einzuführen, die Wertschwankungen, die Vermögen auch haben kann, mit einzubeziehen, besteht da nicht trotzdem die Gefahr, dass es eine aufwendige Geschichte ist, die unser schon höchst kompliziertes Steuersystem noch komplizierter macht, bei verhältnismäßig wenig Ertrag? Zuletzt waren das unter 5 Milliarden Euro, die, als sie zuletzt erhoben wurden, eingenommen wurden.
Der Aufwand ist natürlich groß, das ist gar keine Frage. Aber was sonst haben wir für Mittel, um wenigstens ein bisschen diese extremen Unterschiede, die sich da am Markt herausbilden, zu schleifen? Es gibt ja nicht beliebig viele Mittel. Und selbst wenn der Ertrag, auf den Ertrag würde ich da nicht schauen, sondern es geht, wie gesagt, um das Gefühl der Mehrheit der Menschen zu geben, dass es gerecht zugeht in dem Land. Und das ist etwas, was nicht am Ertrag dieser Steuer hängt, sondern
also
an der Tatsache, dass es überhaupt versucht wird. Ja, kann wegen mir symbolisch sein, aber es wird überhaupt versucht. Es wird versucht, eine größere Gleichheit, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, wie immer man es nennt, herzustellen. Das ist symbolisch, glaube ich, wirklich extrem wichtig. Die Leute haben den Eindruck, auch durch diese extremen Gehälter und alles, durch die Vermögen, durch den unglaublichen Luxus, den sich die reichen Leute gönnen, dass sie abgehängt sind. Und abgehängte Menschen sind frustriert. Und frustrierte Menschen wählen nicht im Sinne dieses Systems, nicht im Sinne einer offenen und liberalen Demokratie, sondern sie wählen anders. Und das sehen wir ja überall. Und das ist es eigentlich Gefahr. Wir reden so viel jetzt über Rechtsradikalismus überall, aber wir müssen angucken, wie sind die sozialen Verhältnisse der Menschen? Warum wählen sie so? Und das hat nicht nur mit ein bisschen Zuwanderung oder so zu tun, es hat viel mehr damit zu tun, dass sie sich grundsätzlich abgehängt fühlen. Schauen Sie nach Ostdeutschland, da ist es ganz eindeutig so, weil tatsächlich Ostdeutschland in vieler Hinsicht abgehängt wurde. Und das zu ändern, das ist eine gewaltige Aufgabe, die aber praktisch von unseren Politikern weder erkannt noch angegangen wird. Sie reden alle, jeden Tag reden sie darüber, müssen sie jetzt etwas gegen die AfD tun und gegen den Rechtsradikalismus tun und so. Aber die eigentlichen Punkte, um die es geht, die sprechen sie nicht an.
Aber die Vermögenssteuer würde doch nicht wirken gegen die AfD. Und wir haben eine Steuer auf Gewinne aus Kapital. Also es ist ja nicht so, dass diejenigen, die viel Geld haben, davon nicht wirklich eine Menge abgeben müssen. Und 50% der Staatseinnahmen kommen von den berühmten 10% der Bestverdiener.
Sehen Sie, sie lassen sich wieder in diese Falle locken. Das ist ein unsinniger Vergleich. Man kann nicht eine Steuersumme insgesamt vergleichen mit einer Zahl von Personen. Das heißt nur, diese Leute verdienen unendlich viel und deswegen werden sie auch vernünftig besteuert. Das ist kein Opfer von denen oder so. Das ist ein vollkommen falscher Vergleich. Man kann nur Steuersummen mit Geldsummen vergleichen, die verdient werden und nicht mit Personengruppen, 10% oder so. Das ist einfach Käse. Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage. Aber nochmal zurück zu der generellen Frage. Wie gesagt, es geht um Symbolik auch, aber es geht auch um Substanz bei der Steuerfrage. Es geht aber noch um viel mehr. Wir reden jetzt nur über Steuern, aber es geht ja auch um die Frage zum Beispiel Löhne. Die Menschen sind bei den Tarifverhandlungen abgekoppelt worden in den letzten 20 Jahren. Das heißt, da ist eine gewaltige Lücke entstanden zwischen dem, was möglich gewesen wäre und dem, was in Deutschland ausgezahlt wurde. Und auch da muss der Staat sich drum kümmern, auch da muss man hinschauen. Da ist quantitativ sicher noch viel mehr zu erreichen als bei den Steuern alleine. Aber das ist auch wieder ein absolutes Tabu in Deutschland. Da redet praktisch niemand drüber. Selbst die Gewerkschaften reden nicht mehr darüber. IG Metall geht jetzt in eine Lohnrunde, wo sie nicht mal eine Forderung stellt. Das ist ungeheuerlich, weil wir keine funktionierenden Gewerkschaften mehr haben oder weil die Gewerkschaften Angst haben um ihre Existenz. Aber das sind Aufgaben des Staates und es geht weit über Steuern hinaus, diese Frage der Ungleichheit und der extremen Unterschiede zwischen den Menschen.
Die gibt es halt auch, die extremen Unterschiede zwischen den Staaten. Sie haben ganz am Anfang unseres Gesprächs schon mal die globale Ebene eingeführt. Ich möchte darauf zurückkommen. In der Diskussion im Moment, ja sogar konkret in Arbeit, ist eine globale Mindestbesteuerung von Unternehmen. Also, dass eigentlich kein Konzern davonkommt von den multinational agierenden Großkonzernen, ohne in dem Land, wo er auch Umsätze macht, eine Mindeststeuer zu bezahlen. Eine gute Idee?
Ja, das ist absolut richtig. Da man so große Lücken geschaffen hat, international, selbst in der EU ist das ja passiert, hat man ungeheure Lücken geschaffen, die die Unternehmen brutal ausnutzen. Es ist absolut richtig zu sagen, irgendwann musst du einfach was bezahlen, egal was du jetzt als Gewinn in meinem Land ausweist. Das wird dann auch vor die Gerichte gehen und vermutlich auch vor das Verfassungsgericht gehen, weil wenn die Steuerregeln so sind, dass ich mich auf meinen Gewinn runterrechnen kann, wenn dann der Staat sagt, aber unabhängig davon musst du was bezahlen, ist eine offene Frage. Aber versuchen muss man es auf jeden Fall, wenn man nicht den richtigen Weg geht, nämlich wieder international sich abzustimmen, zu sagen, wir brauchen international eine Mindeststeuer und wir konkurrieren uns jetzt nicht runter, dann wäre das Problem nicht so groß. Es kam ja durch diesen irrsinnigen Steuerwettbewerb, den wir am Anfang schon besprochen haben, den man einfach nicht weitermachen kann, weil der zum Ruin der Staaten führt und zum Ruin der Demokratie am Ende.
Es kam auch dadurch, weil eben die Unternehmen durch Verschieben ihrer Gewinne dort die Steuern zahlen konnten, wo die Sätze für die Steuern besonders gering sind. Wenn man jetzt auf Umsätze besteuert, eine Mindeststeuer erhebt, dann wäre das natürlich eine andere Geschichte. Sie sagten, es funktioniert nur international, ganz sicher. Es hat Signale jetzt beim Weltwirtschaftsforum in Davos gegeben, dass auch die USA durchaus mitmachen könnten. Für wie realistisch halten Sie das denn, dass es so eine globale Mindeststeuer geben kann?
Also das halte ich schon für möglich, weil das Unbehagen ist auf der ganzen Welt, glaube ich, wirklich sehr groß, dass so Riesenunternehmen wie Apple oder Google fast nichts bezahlen oder Amazon. Da hat man schon eine Chance, etwas zu erreichen. Man muss es aber nur jetzt voranbringen und man müsste in der EU einmal vorangehen. Man kann auch in einem großen Wirtschaftsraum wie die EU bei so etwas vorangehen, ohne sich von Unternehmen erpressen zu lassen. Man muss den Unternehmen klar machen, wenn du hier Geld verdienst, wenn du hier Riesenumsätze machst, dann musst du etwas bezahlen. Und wenn du nicht bezahlst, willst, dann machst du vielleicht hier keine Umsätze mehr. Dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir deine Produkte anders besteuern oder dich völlig hier raushalten, dass du hier deine Umsätze nicht mehr machen kannst. Die Staaten, große Konglomerate wie die EU, haben schon Möglichkeiten, mit den Unternehmen umzugehen. Nur wir haben immer von vornherein in vielen Parteien den vorauslaufenden Gehorsam, der da sagt, ob bloß nichts mit den Unternehmen sich anlegen, das sind unsere wichtigste Klientel und davon müssen wir wegkommen.
Also wenn man verstärkt dort Steuern erhebt, wo ein Konzern seine Umsätze macht, nicht wo er seinen Sitz hat, sondern wo er seine Umsätze hat, dann ist das natürlich interessant für die Digitalwirtschaft. Sie haben die einschlägigen Verdächtigen schon genannt. Wenn man aber tatsächlich dort, wo man seine Umsätze macht, Steuern zahlen muss, dann würde Deutschland mit seinen Autoindustrie und den vielen Exporten in alle Welt zu den Verlierern einer solchen Regelung zählen.
Naja, gut, wir haben sowieso eine überdimensionierte Exportindustrie. Das ist das deutsche Problem. Wir haben eine extrem exportlastige Wirtschaftsstruktur, die ohnehin früher oder später sich korrigieren muss. Klar, deutsche Unternehmen haben dann schon ein Problem.
Das muss man billigend hinnehmen, wenn man ein anderes System will.
Ja, natürlich. Und das wird sich sowieso ändern müssen. Wir sind in der Europäischen Währungsunion immer noch der Elefant im Porzellanladen. Und das will man in Deutschland nicht wahrhaben. Auch das ist wieder eins der berühmten Tabus in Deutschland, wo man nicht drüber redet. Wir müssen runter von diesen extremen Exportüberschüssen, damit die anderen Luft zum Atmen haben und auch Luft zum Geld ausgeben, wie Italien oder Frankreich. Weil sonst wird das mit der EU so nicht so friedlich nicht weitergehen.
Zum Schluss, Herr Flassbeck, es gibt ja immer mal wieder Überlegungen, dass das Steuersystem in Deutschland schlicht einfacher sein müsste. Jeder, der eine Steuererklärung machen muss, weiß, wie kompliziert es ist. Ist es möglich, ein System zu haben, in der die berühmte Erklärung tatsächlich auf einem Bierdeckel oder sagen wir auf einer DIN A4-Seite gemacht werden könnte? Oder ist es dann nicht mehr gerecht möglich?
Nein, das ist nicht möglich. Das ist ja reine Propaganda von Herrn Merz und anderen Leuten, die immer wieder dieses Märchen erzählen.
Aber kompliziert und zu kompliziert ist es.
Nein, kompliziert ist nicht die Steuer. Kompliziert ist das zu ermitteln, was wir verdienen. Jeder Computer kann sofort die Steuer ausrechnen, das ist bei egal wie das System ist. Nur das wird immer erzählt. Das Komplizierte sei das Steuerrecht an sich. Nein, kompliziert ist das System, nämlich die Frage, was verdienen wir? Wir haben so viele unterschiedliche Fälle von Menschen, die im Ausland leben und die im Inland verdienen und bei den Unternehmen so sowieso, die können da hin und her schieben. Das ist das, was das Steuerrecht kompliziert macht, nicht der Tarif als solcher. Ob wir jetzt 25%, 50% oder was weiß ich, ist vollkommen egal. Das hat mit der Komplexität der Steuerfrage nichts zu tun. Nein.
Aber mit den 62 Milliarden, die an Steuervergünstigungen abgerechnet werden können pro Jahr in Deutschland von dem Bruttoeinkommen eben dann zu dem zu versteuernden Einkommen zu kommen.
Ja, das ist eben das, was kompliziert ist.
Und das macht es aber auch gerechter? Also wenn man gerecht haben will, muss es kompliziert sein?
Ja, es muss kompliziert sein, klar, weil die Fälle so kompliziert sind. Es gibt ja viel weniger Menschen, die in ihrem Dorf leben, ihr ganzes Leben lang und dort einen Laden betreiben und dort einen bestimmten Umsatz haben. Es gibt unendlich viel mehr Fälle von jungen Leuten, die sind schon mit 30 an 5 Unternehmen beteiligt, die im Inland und im Ausland produzieren. Und da rauszufinden, was hat er jetzt wirklich verdient, das ist unglaublich kompliziert.
Herr Flassbeck, vielen Dank für dieses Gespräch.
Bitte sehr.